Bist du doch verrückt?
Das kannst du dir nicht ausdenken.
60 Minuten Volldampf.
Glanzparade.
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner. Das wird spitze.
Aber hier guckt alles auf den FC. Was geht noch? 4 Minuten sind es noch in der Nachspielzeit. Nochmal die Kölner, nochmal die Kölner. Das ist das 3:2. Fußball, was hast du mit uns vor? Was ist hier los? Köln lebt noch. Was ein irrer Abend. Okay, es ist noch Nachmittag. Aber die werden erstmal präventiv in den Abend reinfeiern. Was ist das für ein Irrsinn? Köller loves Karneval. Wir verschieben den Karneval in den Mai.
Und Batsch, ist wieder Montag. Es ist, denke ich, selbsterklärend, warum Frank Buschmanns heute nicht unter uns sein kann. Er wird nach wie vor notärztlich versorgt, aber wir haben trotzdem eine gute Truppe zusammengestellt. Ich bin da, Thomas Wagner ist da und Timo Schmidtchen ist da. Erstes großes Thema heute in der Glanzparade, der Abstiegskampf. Und damit auch der Fuß der Woche.
Jetzt.
Jetzt.
Puh, der Fuß der Woche.
Muss die Jungs in der Regie frisch halten. Natürlich der Siegtorschütze beim ersten Fußballclub Köln. Für den ersten Fußballclub Köln. Es war, wenn ich die Geschichte kurz ausführen darf, wir waren beim Topspiel in Mainz gegen Dortmund. Ich bin so 87., 88. Minute vom Ü-Wagen runter in Richtung Stadion gegangen, in die unmittelbare Vorbereitung des Topspiels, in dem sicheren Glauben, dass der 1. FC Köln abgestiegen ist. Und auf einmal brummte es in meiner Hose, das kommt schon mal vor, insbesondere wenn da ein Mobiltelefon drin ist. No. Und ich war mir sicher, dass jetzt die Push-Up-Meldung der Sky-App kommt. Der 1. FC Köln ist zum 7. Mal abgestiegen. Dann gucke ich drauf und es steht 2:2. Neben mir der Pressesprecher von Borussia Dortmund, Sven Wesserschulze. Und ich sage, Sven, jetzt müssen wir gucken. Und er macht Sky Go an und wir werden also Zeuge der letzten 5-6 Minuten live auf Sky Go. Heißt es noch Sky Go? Ja, ne?
Oder wow, beides.
Oder halt wow oder so, Dingens halt, hier, das, da waren wir. Und sehen also, wie dieser Teufelskerl das 3:2 erzielt und den FC aus der Hölle zurück in den, naja, Himmel ist es noch nicht, aber zurück aus der Hölle holt, sagen wir es mal so. Wer war live vor Ort? Thomas Wagner.
Ich war live vor Ort und ich musste nicht arbeiten, es war ein herrlicher Tag.
Ja.
Ich habe Bierchen getrunken auf der Tribüne.
Ja.
Und man muss ja ein bisschen zurückspulen. Also nach dem 0-2 hat ja eigentlich jeder gedacht, okay, das war's. Diese Ringereinlage von Khedira für einen erfahrenen Spieler muss nicht unbedingt sein.
Ja.
Aber zwischen Minute 70 und 85 hatte sich das treue Kölner Publikum mit dem Unvermeidlichen arrangiert und hatte sich innerlich verabschiedet. Ja. Es war total leise. Es war aber auch nicht, dass es irgendwelche Unmutsbekundungen gab. Man hat eingesehen, dass diese offensiv wahrscheinlich doch sehr limitierte Mannschaft den unvermeidlichen Gang antritt.
3 Tore haben die geschossen.
Genau, das haben sie ja nur 2-mal gegen Gladbach geschafft. Dann kommt Marc Uth, der die ganze Saison verletzt war. Es sieht dann irgendwann auch wieder nach Fußball ein bisschen aus. Aber es war jetzt auch nicht so, dass der FC sich Chance um Chance erspielt hat, sondern eigentlich hatte Union noch 2 gute Kopfballgelegenheiten. Dann fällt das 2:2. Und ich schwöre dir wirklich, als das 3:2 gefallen ist, haben die Leute sich angeguckt, ja, als wenn sie alle gedacht haben, der pfeift das jetzt zurück. Video, weißt du, stimmt nicht. Ja. Das konnte man nicht fassen. Ja. Dass zum zweiten Mal nach dem Spiel gegen den VfL Bochum zu Hause, du mit einer dermaßenen Angriffsleistung das Spiel drehst. Und da müssen wir jetzt 2 Sachen festhalten.
Bitte.
Der Charakter dieser Truppe ist absolut über jeden Zweifel erhaben.
Ja.
Das gab es ja nach dem Darmstadt-Spiel, die haben nicht gekämpft. Das stimmt nicht. Die kämpfen immer. Die sind einfach erschreckend limitiert. Ja. Aber Timo Schulz hat 17 Punkte geholt. Wenn du das hochrechnest, das reicht dann wahrscheinlich sogar zur Rettung.
Ja, natürlich. Ne? Ja.
Vielleicht könnte er Downs oder Tickets früher bringen. Aber es war wirklich fast Absurdistan, dass Union Berlin dieses Spiel aus der Hand gibt. Die sind ja völlig zusammengebrochen in der zweiten Hälfte. Ja, und der FC lebt wieder.
Aber wie kannst du denn, wenn du das 2:2 machst und da hast du richtig Rückenwind und dann hat der Schäfer, steht 7 Meter vorm Tor komplett frei. Ja. Also wie kannst du die Chance noch zulassen?
Ja, weil du wahrscheinlich, die waren ja so voll Adrenalin, die wollten einfach diesen Siegtreffer. Ja. Und du hast es irgendwie auch gespürt, da passiert noch was. Und das bei einem Angriff, der, wie du sagst, ja eigentlich eher der harmloseste der gesamten Bundesliga ist.
Ja. Ja, und jetzt kriegen wir am Samstag nochmal ein richtiges Endspiel. Das stimmt da so halb, ne? Mhm. Also, weil der, die müssen 4 Tore aufholen.
Ja.
Also müssen in Heidenheim gewinnen und müssen, und gleichzeitig muss Union verlieren.
Genau.
Also, so viel zum Thema klassisches Endspiel. Also, es braucht ein Wunder, das Wunder von der Oststadt.
Das Wunder Deluxe.
Ja, aber die Leute waren ja erst aufgebaut. Kurz Pause. Wir haben da was reinbekommen zu dem Thema.
Gut.
Frank Buschmann wird für die Original-Sky-Konferenz und das Duell Heidenheim gegen Köln nominiert. Das hat Sky exklusiv erfahren. Buschmann, der immer wieder mit einem Abschied kokettiert, hat sich zuletzt durch gute Leistungen und besonders durch weiche Faktoren empfohlen. Seine Heiligkeit kümmert sich wieder um Heidenheim, so ein Insider uns gegenüber.
Wenn er wieder bei Stimme ist.
Schafft er.
Das sind doch tolle Nachrichten.
Auf jeden Fall. Das Lustige war, ich war danach auf der Playa. Du kennst dich ja in Köln aus. Das ist diese Beachvolleyballanlage. Da kann man auch Bier trinken. Herrlich, die Sonne hat geschienen. Die Menschen waren beseelt, teilweise fix und fertig. Ja. Viele ziemlich betrunken. Es war auch sehr warm, muss man sagen.
Ja.
Also ich habe Bier überall hinbekommen und so. Es war einfach herrlich. Und da war, 4-1 müssen wir gewinnen in Heidenheim. Dann habe ich gesagt, beruhigt euch mal. Also 4 kann man noch aufholen, indem man selber 2-0 gewinnt und Freiburg 2-0 bei Union gewinnt zum Beispiel.
Also du warst mathematisch noch auf der Höhe sozusagen.
Ich war noch auf der Höhe. Ja. Auch die Frage, was ist denn, wenn Torgleichheit herrscht, also der FC gewinnt 4-2 und Union verliert 0-1, dann würde der direkte Vergleich greifen, den hat Union Berlin gewonnen. Also deshalb bleibt es bei den 4 Toren. Find's brutal schwer in Heidenheim überhaupt zu gewinnen.
Ja.
Und mit 2 Toren.
Also, es wird ja wieder eigentlich was Unmögliches gefordert vom ersten Fußballclub, nämlich also eine namhafte Anzahl, eine sichtbare Anzahl an Toren zu erzielen.
Ja.
Also es muss auf jeden Fall plural sein, das ist ja klar.
Ja.
Also so viel zum Thema klassisches Finale. Es braucht das Wunder Deluxe.
Es gibt auch ganz viele FC-Fans in meinem Freundeskreis, die sagen, ich halte das nicht mehr aus. Diese Sterben auf Raten, jetzt lasst mich einfach in Ruhe. Jetzt hoffe ich wieder eine ganze Woche und sowas.
Ja,
ne?
Ja, klar.
Ja, so.
Aber das sagt Köln.
Ja gut, ich glaube, das
wäre... Also am Ende ist es ja immer noch Köln.
Ja,
also
aber am Ende würde man aber sagen, das wäre wahrscheinlich bei anderen Traditionsvereinen auch. Aber
genau, sag
das
ja.
Leiden dafür ist wird
Köln.
Verlängert.
Dafür ist es Köln. Die Frist wird verlängert. Ja. Tick, tick, tack, tick, tack. Und alleine die Relegationsspiele gegen Fortuna Düsseldorf, die dann folgen, vielleicht auch drohen. Mhm. Also alleine die Vorstellung, dass Köln gegen Düsseldorf um den Auf- bzw. Abstieg aus in die erste Fußball-Bundesliga spielt.
Ich sage aber, ich glaube, in den letzten Jahren ist die Schere ja immer weiter auseinandergegangen zwischen erster und zweiter Liga, allein schon finanziell.
Ja.
Deshalb sagen ja auch viele, die Relegation ist eigentlich nicht fair. Wäre vielleicht auch mal ein Vorschlag wert, das nur in einem Spiel zu machen, weil in einem Spiel hat auch der Außenseiter. Aber ich finde, dass Düsseldorf sowohl gegen den FC als auch gegen Union echt eine Chance hätte. Es ist eine gefestigte Mannschaft, die sind kalt wie Hundeschnauze.
Mhm.
Also das wird, glaube ich, für den Bundesligisten alles andere als ein Spaziergang.
Ja, es ist auch für Union wird es ein ganz heißes Ding, weil die sich ja im Treibsand quasi befinden, auf dem Weg nach unten. Also das ist ja ein ganz kurioses Jahr.
Vor allem, wie spielst du als Union jetzt nächsten Samstag?
Ja.
Wenn Bochum in Bremen verliert und du gewinnst, rettest du dich ja direkt.
Ja.
Aber du kannst ja nicht voller Offensive eigentlich spielen, weil wenn Freiburg dich auskontert, dann bist du ja in der Situation, dass du direkt absteigen kannst.
Das ist die Tabelle.
Das ist die Tabelle, genau. Mainz spielt auch noch in Wolfsburg. Denen reicht aber natürlich ein Punkt eigentlich.
Ja.
Bochum
ja.
reicht auch ein Punkt. Wobei, was machst du als Union? Gehst du voll auf Sieg oder guckst du erst, dass dir den einen Punkt einfährt, der dir zumindest die Relegation rettet?
Naja, ich glaube, also voll auf Sieg ist jetzt, glaube ich, übertrieben. Weil solange es 0-0 steht, ist ja die Welt in Ordnung. Das ist ja klar.
Ja, aber was
aber ja, ich verstehe.
Ist sie in Ordnung dann, oder?
Bitte?
Ist sie dann in Ordnung?
Naja, wenn sie einen Punkt holen, sind sie durch.
Ja, also sind sie in der Relegation. Aber sie können sich ja direkt retten, wenn die beiden
natürlich.
Verlieren.
Das meine ich. Ja. Also die können ja nicht Hosianna spielen. Also nicht in der momentanen Situation, in der sie sich befinden.
Aber das finde ich für den Kopf gar nicht so einfach.
Die haben jetzt 2 Endspiele gehabt und haben die beide auf dramatische, spektakuläre Art und Weise verloren.
Ja, klar.
Also Union ist tatsächlich nochmal eine Geschichte für sich. Also wir waren vor einem Jahr, saßen wir hier und haben die Eisernen besungen in den höchsten Tönen.
Ja.
Und das vollkommen zu Recht.
Die waren am 26. Spieltag 9 Punkte vom Relegationsplatz.
Ja.
Also das ist Wahnsinn. Ich sag ja,
das ist also wie so eine Treibsandentwicklung. Mhm. Du merkst, irgendwas stimmt nicht und du merkst, die Abstiegsplätze kommen näher, aber du kannst irgendwie nichts dagegen tun. Und je mehr du dich bewegst, umso mehr rutschst du hinten rein.
Jetzt hat er es versucht beim Spiel, der Interimstrainer Krote, mit Knoche und Trimmel, so alte Erfolgsfaktoren.
Ja.
Die haben ja auch geliefert teilweise. Knoche
bringt ja das Tor dann. Ne? Ja,
aber hast du das Gefühl, dass Union noch, ich meine, das war ja jahrelang eine Mannschaft. Sind sie das noch? Was ist da alles ins Rutschen gekommen, Timo? Warum lachst du jetzt?
Timo. Weil du hast ihn aufgerufen.
Ja. Da war er, den Chef der Klanze. Der Klanze.
Ich möchte ganz jetzt nicht unsympathisch wirken, aber ich glaube, dass so eine Faszination einer Mannschaft, wie wir gesagt haben, wir haben Union immer in höchsten Tönen gelobt und fanden die richtig stark.
Ja.
Und ich finde, das hängt ganz, ganz viel mit der Trainerpersönlichkeit zusammen. Weil als Urs Fischer da war, war der Fußball nicht so attraktiv, aber ich fand Union Berlin richtig gut. Und als Bielica dann übernommen hat, finde ich, hat der Verein oder die Mannschaft für mich an Attraktivität verloren. Und so haben sie dann auch gespielt.
Soweit gehört aber auch, er hat besseren Punkteschnitt in der Saison gehabt als Urs Fischer.
Ich weiß auch, was Timo meint. Ja, also es gab halt einen klaren genetischen Fingerabdruck unter Urs Fischer. Der war im Grunde im Aufstiegsjahr aus der zweiten Liga, war der ja schon so. Mhm. Auch wenn sich die Spieler im Verlaufe dann verändert haben.
Ich finde es nur zu einfach, das alles Bielica in die Schuhe zu schieben, weil der spielt einen pragmatischen Fußball auf all seinen Stationen.
Nein.
Und er hat eigentlich bis zum Spiel gegen Bochum all die Spiele gewonnen, die er gewinnen musste, mit einer Mannschaft, die, glaube ich, das ist schon schwierig im Moment, auch gerade in der Kabine.
Total. Also das jetzt an einem Trainer festzumachen, ergibt ja keinen Sinn. Nee. Also das ist ja logisch. Das sind ganz viele Bausteine, die da zusammenführen. Das, also zu der aktuellen sportlichen Situation, haben wir ja auch mehrfach besprochen. Das ist dann eher, da ist die Champions League eher Fluch gewesen, weil sie halt ihren Pfad der Transferpolitik verlassen mussten.
Ja.
Einfach. Und sich daraus einfach Schwierigkeiten ergeben haben und Problematiken ergeben haben, die man bei Union Berlin so noch nicht kannte.
Aber ich finde, also die brauchen jetzt ja dann demnächst auch wieder einen neuen Übungsleiter.
Ja.
In welche Richtung könntet ihr euch da was vorstellen?
Oh. Sie hatten ja gesagt.
Also Bo Svensson wird immer wieder gehandelt.
Der würde gut dahin passen,
auf jeden Fall. Weil da sind wir nämlich wieder bei diesem Sympathieding.
Und der würde auch zu diesem Spielstil, zur DNA passen.
Ja.
Denn Union kam ja auch über Pressing, Umschaltspiele.
Ja.
Ne? Sie hatten ja gesagt, wenn Krote sie rettet, dann ist auch der in der Verlosung. Aber tja, weiß ich jetzt.
Was mich mal interessieren würde, was so gar nicht öffentlich diskutiert würde, was würde ein Abstieg mit Union Berlin machen? Also was würde das bedeuten für einen Verein, der über Jahre hinweg eigentlich organisch gewachsen ist, der aber im vergangenen Sommer auch wirtschaftlich einfach einen Sprung hinlegen musste aufgrund der Champions-League-Wettbewerb.
Ich würde sagen, brutaler Angriff auf direkten Wiederaufstieg im ersten Jahr.
Ja, aber natürlich auch Einschnitte, weil sich die Mannschaft ja wahrscheinlich dann komplett verändern würde.
Weil dann, wie gesagt, da würden vielleicht ein, zwei von den Älteren bleiben, die jetzt auf nichts anderes groß mehr hoffen. Die Großverdiener sind wahrscheinlich alle weg. Das wäre wahrscheinlich aber auch gar nicht so einfach, denn ich glaube schon, also wenn sie jetzt mit dem blauen Auge wegkommen, da kannst du sagen, so ein Jahr hat jede Mannschaft, die sich mal etablieren wollte in der Bundesliga.
Ja.
Bei Freiburg war sogar ein Abstieg mal mit eingepriesen.
Ja.
Aber wenn sie jetzt absteigen sollten, ich glaube, da wird es da noch einige Scherben geben. Das muss man, glaube ich,
auch. Ja, weil sich halt der Kader so krass verändert.
Genau.
Also das können wir ja auch im Zusammenhang mit dem 1. FC Köln können wir das diskutieren. Was würde ein Abstieg machen? Also sämtliche Leistungsträger würden den Verein verlassen.
Ja, klar.
Sicherlich. Und die keinen Abnehmer finden, also erstmal keinen richtig prominenten Abnehmer finden, die müssten ja eigentlich mit Verträgen ausgestattet werden, die vom Volumen her über dem liegen, was sie eigentlich bekommen würden.
Vollkommen richtig. Das sieht man ja jetzt schon auch
bei seinen Vertragsverlängern. Also sie bekommen eine sehr exklusive Verhandlungsposition.
Definitiv.
Dafür, dass sie eigentlich jetzt keinen prominenten Markt haben.
Beispiel, zum Beispiel in Köln, Dominik Heinz.
Ja.
Ganz solider, charakterlich starker Spieler, gar keine Frage. Aber als FC musst du denken, Chabot weg vielleicht im Abstiegsfalle, Hübers weg.
Ja.
Dann bist du froh, wenn du Dominik Heinz hast.
Ja.
Und der wird dafür, dass er jetzt bleibt, natürlich mit einem Zweijahresvertrag belohnt.
Ja.
Weil natürlich sitzt die Seite dann auch am längeren
Natürlich, Leben. Natürlich. Klar. Also eigentlich muss der 1. FC Köln auf Gedeih und Verderb die erste Liga halten.
Ja.
um zumindest große Teile des Kaders zu halten. Ich glaube, dass es auch einfacher wäre, dann dieses erste Halbjahr zu überstehen, weil was anderes ist es ja nicht.
Ja.
Um dann in der Winterpause zumindest nochmal punktuell nachzuschießen. Es klingt ja jetzt so, ab Winter dürfen sie wieder verpflichten. Wir alle kennen den Wintertransfermarkt. Mhm. Das ist jetzt nicht, das ist kein opulent gefülltes Buffet. Ne? Also, wo man sich einfach mal bedient und dann mal so ein paar Leistungsträger findet.
Wintertransfer ist immer schwer.
Immer schwer.
Immer schwer. Kurz, wir haben wieder Neuigkeiten bekommen.
Ja?
Einmal.
Topspielkommentator Wolf-Christoph Fuß wird für die Kommentierung des Einzelspiels Heidenheim gegen Köln nominiert. Das haben wir exklusiv aus Sky-Kreisen erfahren. Fuß hatte sich zuletzt durch gute Leistungen beim Topspiel und durch seinen Ausflug nach Heidenheim empfohlen. Aufgrund seiner Expertise und seiner hervorragenden Ortskenntnisse sei Fuß genau der richtige Mann für so ein wichtiges Spiel, meint sein Insider gegenüber Sky.
Das ist wie bei der Nationalmannschaft im Moment, ne?
Kann ich so bestätigen.
Wahrscheinlich auch so gewollt von Timo Schmidtchen.
Übrigens, Nationalmannschaft.
Ja.
Ich bin hier bei skysport.de auf dem Live-Blog.
Wer ist der Dritte nach Schlotterbeck und Tah?
Über welchen Pizza-Lieferanten ist es gekommen? Wer der Dritte? Manuel Neuer.
Das wäre zu einfach.
Die haben ja gar nicht mehr so viel Tage. Antonio Rüdiger. Die machen das jetzt mit der Abwehr.
Waldemar Anton.
Es ist eine Überraschung.
Nein,
keine große. Aber es ist Alexander Pavlovic.
Ja. Wer hat den verkündet? Wer war das?
Das ist aber eine Überraschung.
Das waren die Kollegen eines befreundeten Senders, dessen Namen ich hier nicht nennen möchte.
Für den ich ab und zu auch mal arbeiten darf.
Ah ja.
Und ich würde sagen, Pavlovic heißt aber kein Goretzka, würde ich jetzt mal sagen.
Glaube ja.
Ja?
Da haben wir's.
Da ist er.
Geil. Aber was heißt vorläufig? Macht er mehr als? Also er darf ja 26 mitnehmen. Er will, glaube ich, keine 26 mitnehmen.
Ja, das ist.
Er
ja
sagt, er will zwei oder drei auf Abruf.
Ja.
Aber vielleicht, manchmal war es ja früher so, du hattest 28 und da wurden noch ein paar gestrichen oder so.
Guck mal. Frau Ludewig hat das gemacht.
Ja, natürlich.
Ja.
Sehr nette Kollegin von RTL.
Ist der total. DFB
trotzdem
auch auf
trotzdem muss
euch
man
zugekommen?
Auf den Gedanken erstmal kommen, dass Frau Ludewig, die wahrscheinlich bis heute Nachmittag mit dem Namen Alexander Pavlovic schon nichts anfangen konnte. Ich sag das mit
aber Respekt. Ich werde es jetzt ganz souverän gemacht.
Ja,
aber lass mich jetzt bitte noch einmal von Abstiegskampf kommen. Wir reden nur über Union und den FC.
Ja.
Ist denn für euch oder sind für euch Mainz und Bochum gerettet? Mainz spielt in Wolfsburg, Bochum in Bremen.
Ich sag dir eins, ich habe die Mainzer gesehen.
Ja.
Wir waren mit dem Topspiel da.
Ja.
Wie die Borussia Dortmund auseinandergeschraubt haben.
Ja.
Dortmund ist nochmal ein Thema für sich. Machen wir auch gleich. Aber so spielt für mich kein angehender Zweitligist. Das muss man wirklich sagen.
Ja.
Die haben richtig gut Fußball gespielt, hätten auch 4-5-0 führen können, wenn der Pfosten nicht wieder schwarz-gelb gestrichen gewesen wäre. Absolut, also für mich unvorstellbar, dass das nicht reicht. Also selbst wenn die in die Relegation gehen, in Wolfsburg kann der ja eigentlich alles passieren, aber
ja.
Selbst wenn die in die Relegation gehen, würde ich sagen, hat Fortuna Düsseldorf nicht den Hauch einer Chance.
Sie haben ja gegen Henriksen, unter Henriksen sind sie Fünfter in der Henriksen-Tabelle.
Ja.
Sie haben nur einmal in der zweiten Hälfte, als sie gegen den FC was zu verlieren hatten.
Ja.
Da haben sie ein bisschen ängstlich waren sie. Übrigens, das ist ja ganz großes Thema, gerade in Köln gewesen.
Ja.
Du kannst es sicherlich eher einordnen. Wahrscheinlich hat Dortmund auch nicht die Breite im Kader nach so einem Ding. Nur eins möchte ich schon ganz gerne mal dran erinnern.
Ja.
Der FC hat sich vor 4 Jahren am letzten Spieltag in Bremen 6-1 abschießen lassen und dadurch ist Fortuna Düsseldorf abgestiegen. Also all die jetzt sagen, Borussia Dortmund ist das allerletzte
nein,
und sowas.
Nein, also darum geht's ja, das steht uns ja gar nicht zu.
Das wird ja diskutiert.
Die hatten einen Kader auf dem Platz, der aus vielen Nationalspielern kommenden ehemaligen bestanden hat.
Ja.
Und die haben da gespielt, als wären sie zum Sommerfußball auf der Wiese verabredet.
Das ist scheiße von Borussia Dortmund. Kann man ruhig so sagen.
Gesagt.
Aber ich sage trotzdem, dieses Wort Wettbewerbsverzerrung, das ist mir zu hart. Terzic war ja auch zu Recht angesäuert und sowas. Mit der Mannschaft haben sie übrigens Augsburg auch geschlagen.
Ja.
So
ja.
Solltest du nicht auftreten, gerade als Borussia Dortmund, aber irgendwelche Absicht zu unterstellen oder Larifari, das ist mir
aber
zu viel.
Das ist ja für mich durchaus typisch gewesen für diese Saison von Borussia Dortmund.
Genau.
Also die Diskrepanz zwischen den Leistungen in der Champions League und denen in der Bundesliga, wenn es ums Tagesgeschäft geht, sind einfach zu groß. Sie sind in der Lage, jede Mannschaft der Welt vor Probleme zu stellen und gleichzeitig können sie auch gegen jede Mannschaft der Welt, weiß ich, mittellos wirken.
Aber es wurde ja auf eine höhere Ebene gestellt. Wir haben doch eine Fanfreundschaft. Und haben die Kölner gesagt, hau mir ab damit. Da sage ich nur, 78 hat Dortmund 12-0 in Gladbach verloren. Und was die Meisterschaft noch gefährdet. Also das halte ich eh für Kokolores, aber...
Nein, davon wissen ja auch die Spieler nichts.
Genau, die Fans hätten sich das
schon gewöhnt. Es gibt so eine emotionale Verbindung. Ja. Als das Tor für den FC fiel, war schon Applaus und Jubel im Dortmunder Block. Ja, ja. Also das ist, glaube ich, mehr, also wirklich auf der Ebene gibt es da Verbindungen. Ja.
Und Mainz hatte natürlich auch Spielglück. Also es ging recht schnell mit den Toren. Was der Unterschied war, fand ich, wir waren ja vorvergangene Woche waren wir in Heidenheim. Da konntest du, glaube ich, nicht. Allerdings hat da Mainz eher recht uninspiriert gespielt. Jetzt kommen mit Amiri und Gruder zwei absolute Unterschiedsspieler. Zwei Spieler rein und das ist ein ganz anderes Spiel. Ja. Also.
Amiri feiert Meisterschaft und Klassenerhalt in einem Jahr.
Der kriegt die Medaille, ne?
Ja klar, der hat glaube ich zwei oder drei Einsätze gehabt und das reicht.
Ja, wenn es reicht. Also da waren sogar glaube ich...
Aber wenn du es auf Minuten hochrechnest, waren es glaube ich anderthalb Fußballspiele oder sowas. Aber Mainz, wie gesagt, Bochum muss ich mal, ja gut, du kannst 5-0 gegen Leverkusen verlieren. Paslak, der die letzten Wochen gut gespielt hat, gestern
auch gut
Stellungsfehler.
Auch gut angefangen.
Ja, ja, klar.
Die Bochum haben auch gut angefangen.
Aber in Bremen holst du halt auch nicht einfach direkt mal so einen Punkt.
Ja, da ist ja die Frage, wie sehr interessieren sich die alle noch so fürs internationale Geschäft?
Genau.
Also jetzt bei Heidenheim ist es ja so, dass der Frank Schmidt, im Krankenhaus liegt, also sehr genau guckt, was Buschmann und ich da machen. Das ist ein Faktor. Also da bin ich mir sicher, da ist was fehlt. Weil der gehört einfach mit zu diesem Club und wenn der an der Seitenlinie
nicht
eskaliert in die falsche Richtung, dann wissen die schon alle, da brennen sie aber gleich. Ja. So. Aber es könnte ja theoretisch sein, dass der 8. Platz reicht. Dazu müsste Bayer Leverkusen den DFB-Pokal gewinnen, dann haben wir es schon. Und der ist für Heidenheim noch möglich.
Absolut. Und das ist ja das Kuriose. Wenn Heidenheim zum Beispiel gewinnt.
Und Bremen. Und,
und dann aber Freiburg verliert, weil Heidenheim hat das bessere Torverhältnis als Freiburg. Freiburg hat -12, glaube ich, oder sowas. Ja. Also eigentlich geht es aber in einem Fernduell zwischen Freiburg und Heidenheim, die beiden Protagonisten auf der anderen Seite, um diesen eventuellen Platz in der Conference League. Wird ja noch kurioser, wenn jetzt Hoffenheim zum Beispiel die Bayern schlägt, da könnte Hoffenheim noch in die Champions League kommen, wenn Dortmund in Wembley gewinnt. Das ist ja alles Wahnsinn.
Ja.
Ne?
Ja. Crazy. Nee, kein Sechster in die Champions League kommen.
Doch.
Nein.
Der Sechste kommt in die Champions League.
Nein, es können nur fünf in die Champions League.
Nein. Können
sechs in die Champions League.
Wenn Dortmund die Champions League
gewinnt, dann reicht der Sechste. So ist es, genau so ist es. Ja.
Müssen wir auch korrekt bleiben an der Stelle.
Ja, aber Frankfurt ist da, glaube ich, jetzt.
Ja, im Moment Frankfurt, aber wenn Frankfurt
gegen Leipzig. Ich kann euch die Tabelle zeigen.
Ja, klar, zeig's mal bitte.
Weil gestern hat ja Hoffenheim in der Torjägerwertung praktisch sechs Dinge aufgeholt auf Frankfurt. Schau es dir an.
Genau, wenn die gewinnen.
Hoffenheim gewinnt gegen die Bayern zum Beispiel. Ja. Ne? Und Frankfurt verliert gegen Leipzig, was ja auch durchaus drin ist. Also gibt schon Möglichkeiten. Und Freiburg auf dem 8. Platz. Freiburg muss eigentlich gewinnen, um noch auf 7 zu springen in die Europa League. Wenn sie aber verlieren, dann kann Heidenheim mit einem Sieg an ihnen vorbeispringen. Das
Bremen,
sind so die Ausgangspositionen.
Bremen könnte theoretisch auch noch auf 8 springen.
Ja, ja. Aber Bremen hat eigentlich zu Hause gegen Gladbach das Ding liegen lassen.
Ja, letzte das stimmt. Woche.
Es wird trotz allem wieder ein guter 34. Spieltag.
Ja, sehr gut. Also, sehr gut.
Ich gucke.
Ja, ich gucke. Ich bin da.
Bist da?
Ich bin auf der Ostalb.
Jetzt haben wir eben über Mainz gesprochen, dann auch so ein bisschen Dortmund mal angerissen bezüglich Wettbewerbsverzerrung und solchen Geschichten. Champions League Finale müssen wir noch würdigen, haben wir nicht drüber gesprochen.
Also auch Gänsehaut. Genauso wie diese ersten 45 Minuten von Borussia Dortmund in Mainz in diese Saison passen und typisch sind, ist auch das Erreichen des Champions League Finals typisch. Sie waren, und das bedeutet auch für das Spiel gegen Real Madrid, sie waren in jedem Spiel Außenseiter, was sie in diesem Jahr in der Champions League.
Also außer gegen Eindhoven.
Da zumindest nicht Favorit.
Ja.
Also das vielleicht die kleine Einschränkung. Und nichts anderes passiert im Finale in Wembley. Deshalb ist es nicht unmöglich für die, da auch was zu holen. Vielleicht ist es sogar so, dass ihnen Real noch ein bisschen besser liegt als Bayern, weil halt diese politische, besonders emotionale Ebene halt wegfällt, auch mit dem Vergleich mit 2013.
Ich lege mich fest, dass ich sage, für Borussia Dortmund ist der Endspielgegner Real Madrid angenehmer als die Bayern. Angenehmer. Weil du gegen die Bayern aus Dortmunder Sicht mehr zu verlieren hast. Es geht um die Revanche, es geht um den ewigen...
Genau, es sind zu viele, zu viele Themen.
Und bei Real sagt jeder, das gewinnt Real eh.
Ja.
Interessant finde ich in dem Zusammenhang, dass es ja viele Bayern-Fans gibt, die sagen, man muss doch international immer zu den Bayern halten. Und es gibt ja Leute, die sagen, ne, ich mag die in der Bundesliga nicht, also halt die auch international. Ja. Aber dieselben Bayern-Fans sagen mir jetzt, sie halten ganz klar für Real Madrid im Finale. Also Dortmund darf das jetzt nicht gewinnen. Ja, ja. Also mein Wunschtraum, Marco Reus läuft mit dem Ball ins leere Tor. 3-1 für Borussia Dortmund mit dem Konter, als sie sich hinten dann wehren, wie in Paris.
Es ist nicht ausgeschlossen.
Nee,
also das ist jetzt...
Ich glaube, dass Real sie unterschätzen wird. Das glaube ich schon.
Nee.
Doch, das glaube ich schon.
Nein, die werden sie nicht unterschätzen. Das ist ein Champions League.
Ja, aber sie werden unbewusst sagen, das ist nicht Bayern, das ist nicht Liverpool vielleicht. Das kannst du dich als Gegner manchmal auch gar nicht. Natürlich können die das ganz locker auch gewinnen, Real Madrid. Die sind in solchen Situationen erfahren.
Ja.
Ich glaube, dass es den ein oder anderen Spieler gibt, der Borussia Dortmund unterschätzen könnte.
Vini Junior zum Beispiel.
Boah, der war natürlich auch wieder. Wobei man auch sagen muss, das war das erste Mal, wir haben Kimmich sehr gelobt als Rechtsverteidiger. Ja. Der wurde am Mittwoch schon ganz schön eingetreten, muss man ehrlich sagen, von Vini.
Ja. Ja. Und dann diese Schiedsrichterentscheidung, weißt du was, oder Assistentenabseitsentscheidung, weißt du, was mich am meisten gewundert hat? Dass bis heute es noch kein offizielles Bildmaterial gibt, das belegt, ob abseits oder nicht. Weil das ist ja die alles entscheidende Frage. Genau. Dass das vom Handling her falsch war,
da gibt's ja
vom Assistenten, vom Schießer, das ist ja völlig klar. Aber die alles entscheidende Frage ist ja, war es denn am Ende richtig oder war es falsch?
Also aus der Einstellung vom Fernseher sah es eher nach Abseits aus. Auf der anderen Seite es ist aber kein Ding drüber gelegt worden.
Online habe ich so ein paar Lineale gesehen, die aber teilweise dann auch farblich gekennzeichnet verschoben wurden.
Wobei die Frage ist natürlich auch, ich glaube, ich finde, der Schiedsrichter hat bis dahin sensationell gepfiffen. Ja. Das war ja der WM-Endspiel-Schiedsrichter auch. Ich verstehe nicht, was ihn da geritten hat. Aber die Abwehrspieler von Real haben schon ein bisschen abgeschaltet. Der Torwart war ganz raus aus dem Ding. Ne?
Ja.
Aber als Bayern-Fan hätte ich mich darüber natürlich auch aufgeregt. Das ist logisch.
Naja, das ist ja klar.
Aber lass uns nur noch mal trotzdem auch noch eine Frage. Keine Frage, dass Neuer 2-3 absolute Glanzparaden und Weltklasse-Dinger dabei hatte. Trotzdem ist es die Frage, das kann ja immer mal passieren, aber wenn du vielleicht 7,38 bist und wenn du auch lange verletzt warst, kann es auch sein, dass du vielleicht in so einer 87 Minute insgesamt auch als Spieler nicht mehr ganz so die Spannkraft hast wie vor 6-7 Jahren. Das ist eine ernst gemeinte Frage.
Glaube ich nicht. Stellt sich bei Neuer nicht, meiner Meinung nach. Also er macht von allen Torhütern im Weltfußball die wenigsten Fehler. Das war ein Fehler zu einem undankbaren Zeitpunkt. Ich habe sofort die Assoziation 2002 Oliver Kahn gehabt, du mit Sicherheit auch.
Ja.
Du hast vielleicht auch 34 oder 54 oder so noch was gefunden, was dich daran erinnert hat. Bei mir war es 2002.
Nö, das war bei mir auch. Aber trotzdem finde ich es erstaunlich, weil du es ja auch so argumentierst. Wir haben ja die Diskussion mal hier gehabt. Wenn Ter Stegen einen Fehler macht, dann sagen alle immer, naja, also ganz ehrlich, so ein Fehler, das darf dir nicht passieren.
So ein Fehler in so einem Spiel.
Und wenn Manuel Neuer so einen macht, dann sagen alle, ja, der hat die ja bis dahin allein im Spiel gehabt. Was stimmt, da waren Weltklasse-Paraden dabei.
Ja.
Ich habe immer das Gefühl, wenn man über eine Torwartleistung von Manuel Neuer diskutiert, ist es immer anders als bei allen anderen.
Naja, das kann sein, aber er hat natürlich auch eine maximale Ausnahmestellung, weil er einfach der beste Torhüter der Welt ist. Und auch
ist er das immer noch?
Und von den meisten, also vom Standing her, glaube ich schon, dass es in den letzten Jahren, 20, 30 Jahren, kein Torhüter gab, der das Torwartspiel als solches so beeinflusst, um nicht zu sagen revolutioniert hat, wie Manuel Neuer. Und dass er immer noch ein Weltklasse-Torhüter ist, das steht ja außer Frage. Also jetzt für mich.
Also Weltklasse würde ich immer auch attestieren. Aber
und man muss immer, also ich hätte das jetzt bei Ter Stegen genauso verargumentiert. Man muss dann einfach vorsichtig sein, dass man es nicht zu hoch hängt. Der hat einen Fehler gemacht.
Mhm.
Und deshalb bin ich ja auch argumentativ so eingeflogen. Er macht von der Sorte die wenigsten Fehler aller Torhüter im Weltfußball. Das war natürlich ein maximal unglücklicher Zeitpunkt, wo das passiert. Nichtsdestotrotz hätte es ja noch Möglichkeiten gegeben im Anschluss.
Definitiv. Ich sage halt nur, ich finde auch, dass er über 4 Jahre der Maßstab für alle war.
Ja.
Wobei ich sehe dann auch so Buffon und Casillas in ihrer Glanzzeit vielleicht auf einem ähnlichen Niveau.
Ja.
Und Wir haben ja mal darüber gesprochen. Ich finde, bei den letzten drei Turnieren war es eben nicht mehr outstanding. Und da waren auch Fehler dabei, zum Beispiel bei der WM. Und deshalb frage ich mich manchmal, warum jeder Fehler da immer sagt, ja, aber das ist der erste und einzige Fehler. Deshalb habe ich die Frage gestellt. Das sehe ich ein bisschen anders. Aber dass er zum Beispiel das Ding, was er in den Pfosten lenkt, da nach 7 oder 10 Minuten, unfassbar. Das ist für mich eine Weltklasse-Parade.
Aber du hast den Fehler angesprochen und dann darauf verwiesen, dass er bei der WM auch ein, zwei unglückliche Situationen hatte. Aber da sprichst du von 2018, oder?
Nee, auch jetzt von 2022.
Ja, aber das ist jetzt schon recht lange her, finde ich dann. Beides auch, ne? Also für einen Torwartfehler. Also.
Naja gut, aber es wird ja immer argumentiert, er muss spielen, weil er immer eine Ausnahme, und das sage ich bei den letzten drei Turnieren, war es eben keine Ausnahmeleistung.
Jetzt sage ich dir noch was. Das Manuel Neuer ist so gut, dass man sich an jeden einzelnen Fehler von ihm noch erinnern kann, den es in den letzten 7, 8, 10 Jahren gab. Also 8 bis 10 Jahren gab. Weil es gab einfach nicht so viele. Und bei den Bayern ist es halt häufig so, dass das Gegentor ein Auslöser ist für etwas, was man in München nicht gewohnt ist. Und dadurch kriegen die Gegentore noch ein bisschen größer.
Und dafür kriegt er natürlich bei Bayern jetzt auch nicht so viele Bälle drauf, wahrscheinlich meistens.
Genau, er kriegt relativ wenig
aber
drauf.
Aber du hast natürlich, um das jetzt dann auch abzuschließen, weil wir werden das ja hier nicht machen, aber zum Beispiel, du kannst dich erinnern, wir waren ja beide da, dieses erste Spiel gegen Japan bei der WM, der aufs Kurze von Asano. Sagt man, ja, ist kein Torwartfehler, bin ich auch bei dir.
Nein, muss es kurz halt tun.
Aber du verstehst schon, was ich meine. Ja. Deshalb habe ich jetzt einfach nochmal einen Fachmann oder zwei Fachmänner einfach gefragt.
Nein, also um das jetzt dann wirklich abzuschließen, es passiert auch den Besten. Also, und das zeigt dann auch einmal mehr, dass das eine irdische Veranstaltung ist. Weißt du? Also wir haben bei Kim gesehen, der im Hinspiel zweimal falsch stand und daraus resultierten dann zwei Gegentore und so der Torhüter. Und das gestehe ich auch dem Schiedsrichter zu, der ein überragendes WM-Finale gepfiffen hat. Und es ist schlimm für die Bayern. Und ich verstehe die Emotionalität in dem Moment, aber jetzt mit etwas Abstand muss man einfach sagen, das kann dir auch in Zeiten des Videobeweises kann dir das passieren. Aber er ist halt derjenige, der auf diesem Niveau die wenigsten Fehler macht. Das war ein eklatanter.
Und man fragt
der mutmaßlich das Eröffnungsspiel der Euro kostet und mit höchster Wahrscheinlichkeit das Finale.
Genau. Und man fragt sich, warum sie manchmal 3 Minuten weiterspielen lassen, wo der Typ 5 Meter im Abseits steht. Absolut. Und da pfeift das zurück. Das kann man nicht verstehen.
Er hat im WM-Finale keine Karte gezeigt, glaube ich. Ne?
Er hat auch übrigens jetzt im Bernabeu bis dahin
sehr gut gepfiffen.
Ja, und am Ende, glaube ich, kann man sagen, da verstehe ich jeden Bayern-Fan, der ausgerastet ist. Über 180 Minuten, würde ich sagen, war es nicht unverdient, dass Real ins Finale gekommen ist, weil sie für mich den Ticken besser waren und trotzdem haben die Bayern sich sehr gut verkauft.
Kurze Pause, gleich noch Wagner der Woche. Wir gucken auf die zweite Liga. Kiel aufgestiegen, St. Pauli aufgestiegen. Das hat besonders Thomas Wagner sehr gefreut. Darüber wird er berichten. Wir haben den Hamburger Sportverein logischerweise verfolgt bei der Niederlage in Paderborn. International ist noch ein bisschen was los. Und dann gucken wir mal, was es an Exklusivem noch zu verkünden gibt. Kurze Pause, bis gleich.
Nicht ausdenken. 60 Minuten Volldampf. Glanzparade.
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner. Das wird spitze.
Hallo, da sind wir wieder. Viele Fragen erreichen uns, was denn hier so an Devotionalien auf dem Tisch steht, was hier Neues auf dem Tisch steht. Wir haben einen Pokal bekommen. David, ein treuer Fan und Zuschauer dieser Sendung, dieses kleinen Kuschelformates, hat uns einen Pokal geschickt, einen Preis für die beste Fußballsendung Deutschlands. In aller Bescheidenheit.
Du hast, schön.
Damit können nur wir gemeint sein.
Du hast aber auch auftrainiert, dass du den so easy mit links hältst.
Ja, klar. Das ist pures Gold. Hemd. Sind wir mittlerweile bei 550 Euro. Wir gehen in die letzte Woche. Nächste Woche geht das Ding weg. Frische Gebote erwünscht.
Ich kann mir vorstellen, dass Buschi damit bietet.
Glanzparade live.show@sky.de. Der sperrige Weg zum Hemd, wenn Sie mögen. Unterstützt wird die Young Wings Stiftung. Absolut unterstützenswert. Kinder bei der Trauerarbeit, Trauerhilfe. Also das auch für sich genommen. Guckt es euch an, geht drauf und lasst einen Zehner da, wie viel auch immer. Die Community hatten wir noch nicht. Die holen wir mal gerne mit dazu. Menschen machen sich Sorgen. Wo ist unser Spiel? Dafür gibt es zu viele Spiele am kommenden Wochenende. Nächsten Montag werden wir natürlich das Pokalfinale spielen, so viel ist sicher. Kannst ein bisschen größer machen.
Kein Problem. Ah,
danke.
Oliver Klasner, finde ich interessant, wenn ich das nur gerade sagen darf. Habe heute gelesen, 100 Millionen will Crystal Palace haben.
Der Dr. Carsten Henninger.
Da könnte man aber auch mal die Frage stellen, warum stand der bei den Bayern nicht vorher schon auf der Liste? Denn dass Klasner ein guter Trainer ist.
Hätte man drauf kommen können.
Ja, hätte man drauf kommen können. Ne?
Wer wird jetzt eigentlich Bayern-Trainer? Wie wäre es mit einer Samstagabend-Voting-Show live bei RTL? Cool. Du bist es vielleicht.
Interessant übrigens in dem Zusammenhang, wenn du mal vergleichst. Nagelsmann, Rangnick und Alonso. Sie haben ja alle drei eigentlich einen völlig unterschiedlichen Spielansatz.
Ja.
Ne, das ist halt auch die Frage. Wo willst du denn deinen Kader hinbringen? Gutes Chinesisch, Wolf.
Gutes Chinesisch, ja.
Insider.
Stimmt, ja, Mandarin-Chinesisch wissen die wenigsten, dass ich fließend Mandarin-Chinesisch spreche.
Zum HSV in Trümmern kommen wir gleich noch.
HSV. Gibt es denn Glanzparaden während der EM? Nein. Wir gehen in eine wohlverdiente Sommerpause und kommen dann wieder Montag nach dem ersten Spieltag. Mit neuem Tisch, wie ich höre. Timo? Was gibt's Neues vom Tisch?
Möglich.
Ja.
Möglich.
Christian Streich, super. Das war ein super emotionaler Abschied.
Ja.
Das muss man schon sagen.
Ja. Wie er den Flitzer noch in den Arm genommen hat, ne? Der geweint hat.
Toll auch, dass die Gästefans geblieben sind.
Toll.
Toll. Heidenheim war auch der richtige Gegner dafür, muss man fast sagen.
Ja.
Ne? Ja. Toll.
Glaubst du, dass wir Christian Streich nochmal wiedersehen in der Bundesliga?
Nein.
Oh, das kam. Glaubst du echt nicht?
Nein. Also zumindest nicht als Trainer. Vielleicht irgendwie nochmal, dass er vielleicht irgendwann mal sagt.
Präsident in Freiburg.
Ja, sowas. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich bin auch, also ich glaube jetzt sogar in seiner Hochphase, ob das überall anderswo geklappt hätte, in Städten mit so einer großen Tradition, wo die Alt-90er mitreden und die 80er und der Druck der Medien, weiß ich gar nicht, ob er sich da so wohl gefühlt hätte. Aber jetzt, wenn er raus ist, er ist ja auch jemand, der Lebensqualität schätzt. Also wenn vielleicht irgendwo, vielleicht sogar mal im Ausland, das könnte ich mir sogar vorstellen, in Frankreich oder sowas, wo er, ja eher als in der Bundesliga, das glaube ich nicht.
Wenn, gibt es nur die Möglichkeit, dass der SC in Abstiegsnöte kommt.
Ja, und er dann nochmal, zufällig mit dem Fahrrad vorbeikommt.
Weinfläschchen ist alle, ich komme nochmal rum. Aber bei einem anderen Bundesligisten
kann ich mir das nicht vorstellen. Er liebt es ja, Rad zu fahren, einen wilden Korsika zum Beispiel. Vielleicht würde er Trainer beim SC Bastia oder sowas.
Ja. Es gibt übrigens noch weitere Breaking News, höre ich gerade.
Ach.
Thomas Wagner aus Mayen wird in den Sky-Kader für das Spiel Heidenheim-Köln am 34. Spieltag berufen. Das hat Sky Sport News vor kurzem ganz exklusiv erfahren. Wagner hatte sich zuletzt durch gute Leistungen in der Glanzparade sowie an den Spielfeldern der Republik empfohlen. Es wird erwartet, dass er die richtigen Fragen stellt, meint ein Insider zu Sky. Dieser hoffe jetzt einfach, dass Wagner pünktlich in Heidenheim ist.
Das könnte, ohne zu viel zu sagen, durchaus noch ein Problem sein.
Ah, warten auf Godot. Er kommt nicht. Er kommt nicht. Ah, doch, vielleicht kommt er doch. Wir gucken mal. Machst du vorher noch.
Vielleicht
kannst du vorher noch ein Möbelhaus eröffnen und dann kommst du einfach rüber.
Was machen wir? Zweite Liga?
Zweite Liga,
das klar. Unvermeidliche?
Ja. Oh, bleibt Tuchel doch. Breaking News. Nee,
heute ist Breaking News.
Das ist ja noch eine.
Ja.
Bleibt Tuchel doch. Jetzt werden die Bayern-Stars aktiv.
Ich scrolle mal ganz entspannt.
Lass mal kurz drüber fliegen, was die Kollegen vom Transfer-Update da rausgefunden haben.
Jetzt schaltet sich die Mannschaft ein, schreiben die Kollegen.
Sollen die Kapitäne Neuer und Müller sogar aktiv an die Bayern-Verantwortlichen herangetreten sein, um sich für eine weitere Zusammenarbeit mit Tuchel stark zu machen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass nach dieser Zeit Thomas Tuchel nochmal einen Rückzieher macht. Also, dass die Bayern wollen würden, halte ich für nicht ausgeschlossen. also dass sie es intern diskutieren, wäre vielleicht sogar professionell. Aber dass sich Thomas Tuchel nochmal dazu bewegen lässt, Bayern-Trainer zu werden, nach all dem, was Hoeneß damals bei der FAZ gesagt hat, nach was ihm sonst so unterstellt wurde oder untergehoben wurde. Da glaube ich, dass er froh ist, wenn er das Buch zumacht und sich in Richtung Premier League, möglicherweise Manchester United oder so.
Bin ich auch vollkommen deiner Meinung. Ich glaube, dass es ihn vielleicht sogar reizen würde, doch nochmal in der Champions League was zu machen. Aber er geht dann jetzt, wo alle gesehen haben, auf internationalem Niveau, ist das schon ein guter Trainer, auch wie er taktisch gegen Real gecoacht hat. Einen Meistertitel hat er mit ihnen genommen. Und eins ist ja auch klar. Stell dir vor, die starten nächstes Jahr wieder nicht besonders gut rein. Klar. Dann hast du das ganze Theater wieder.
Sofort.
Das Einzige, was du hier siehst, was wir übrigens hier immer gesagt haben, es gab ja auch Diskussionen, er hat die Mannschaft komplett verloren. Das habe ich nie geglaubt, das habe ich hier auch gesagt. Und ich glaube, dass die Spieler wie Neuer und Müller, die alle auch schon unter vielen trainiert haben, die wissen schon, dass das einfach ein klasse Trainer ist.
Ja. Ja, weil ansonsten hätten sie ihn ja wirklich hängen lassen können.
Ganz genau.
Also sie hätten ihn wirklich hinhängen können. Das war das Spiel. Es wurde Dienstag oder Mittwoch wurde das verkündet, dass Schluss ist, und dann hatten die Samstag RB Leipzig.
Ganz genau, das haben sie auch gewonnen.
Das haben sie gewonnen. Genau. Und im Grunde kannst du ihn ja da komplett blank ziehen, wenn du gegen den Trainer spielen
willst.
Genau. Das unterstellen wir keiner Bundesliga-Mannschaft, keiner Fußballmannschaft auf der ganzen Welt.
Nein.
Aber in dem Fall haben sie es tatsächlich mit dem entsprechenden Ergebnis unterfüttert. Nun zu etwas ganz anderem. Der Hamburger Sportverein hat in Paderborn verloren und es nicht geschafft. Auf den Relegationsplatz. Du hast es kommen sehen. Ich habe viel gesehen von dem Spiel, weil ich dachte, ich muss mir mal so potenzielle Relegationsteilnehmer angucken, also unter anderem den HSV. Und ich war ehrlicherweise erschüttert über das, was ich da gesehen habe, insbesondere nach dem Derby-Sieg, wo du denkst, jetzt ist nochmal Wind unter den Flügeln und jetzt versuchen sie zumindest ihren Beitrag zu leisten.
Vollkommen
desillusionierend.
Vollkommen richtige Analyse. Ich habe mich gegen Osnabrück, habe ich gesagt, das war eine der drei schlimmsten Niederlagen.
Ja, kommt
das
dazu.
Dürfte man sagen, war für jeden HSV-Fan das schwärzeste Wochenende der Vereinshistorie, weil die Stadtkonkurrenz auch noch aufgestiegen ist. Und es war, würde ich sagen, der tiefste Tiefpunkt von allen Tiefpunkten, der Tiefpunkte, die man in den letzten 6 bis 8 Jahren erlebt hat.
Ja.
Also nach so einer Woche, nachdem du auch dachtest, langsam greift das mit Baumgart, so ein Auftritt im Spiel der letzten Chance, der einen ja völlig ratlos zurücklässt, weil sie haben natürlich alle nachher gesagt, ja, es lag nicht am Willen, ich will auch keinen den individuellen, aber mannschaftstaktisch war ja da gar nichts zu erkennen.
Ja.
Es war eine bodenlose Minusleistung, die eigentlich noch viel zu wenig von Paderborn bestraft wurde.
Also völlig überraschend von der Baumgart-Mannschaft.
Ja, genau. Und deshalb bleiben ja jetzt auch einige Fragen. Also bei allem, was er im Verein geleistet hat, finanziell und als Befriedung des Vereins, Jonas Bolt 5 Jahre nicht aufgestiegen. Ja. Was machst du mit ihm? Jetzt habe ich gehört, Jörg Schmadtke hat am ersten Gespräch abgesagt. Ja. Der sollte. Normal war es ja früher so, du hast dich irgendwo vorgestellt und dann wurde dir zu und abgesagt.
Vielleicht hat er aber auch eine kaputte Hose angehabt.
Ja, oder es war noch, der hat mir mal erzählt, der kam dann irgendwann mal hin vor 10 Jahren, da lagen die Krümmel vom Vorgänger noch am Tisch oder so. Nee, er hat irgendwie keinen Bock gehabt. Was ist mit Steffen Baumgart? Kriegt er den Anpack an die Truppe? Ich finde seinen individuellen Ansatz zu sagen, die Mannschaft muss mehr Widerstände überwinden, aber da war ja Glatze liegen ja völlig in der Luft, es war ja nichts da.
Ja.
Vielleicht sind auch zu viele Spieler zu lange da, die zu viele Enttäuschungen mit sich rumtragen, muss man auch sagen. Ich würde versuchen, Glatzel, Benesch und Schonlau zu handeln. Ich kann es mir nicht zu halten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Benesch bleibt.
Mhm.
Ich habe echt große Sorgen, weil ich im Moment auch gar nicht weiß, wer gibt denn dem Verein jetzt hier die Linie vor und geht's mit Bolt und Baumgart weiter? Kommt jemand anderes? Was macht der mit Baumgart? Ja, mir hat ein Trainer mal gesagt, der HSV hat die beste Offensive der Liga, aber sie ist auch nicht so gut, dass du im Vorbeigehen all diese Gegner schlägst, die defensiv gut organisiert sind. Und das ist das Problem.
Ja.
Ne? Du wirst immer Dritter oder Vierter. Es ist zum Verzweifeln.
Aber es wird jetzt auch, also dem muss man ja ins Auge sehen. Ne? Spätestens jetzt ist der Hamburger Sportverein ein gewöhnlicher Zweitligist.
Ganz genau.
Durch den verpassten Aufstieg. Ja. Sie werden Tafelsilber verlieren.
Ja.
Das steht außer Frage. Und sie verfügen nicht wieder, nenn es wie du es möchtest, über die wirtschaftlichen Möglichkeiten, um wirklich den Kader zu verbessern. Also wo du vorher weißt, es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass dieser Kader besser wird.
Mhm. Ja, vor allem
musst du deshalb ich sehe im Moment sehe ich die Perspektive nicht. Ja. In den letzten Jahren sind sie so knapp gescheitert, dass du wirklich dachtest, jetzt also
letztes Jahr komm, jetzt, Wahnsinn jetzt, in Regensburg 13 genau. Minuten und so.
Ja, jetzt also komm jetzt ein Mama noch. Also und ein Jahr und dann klappt's aber sicher.
Und die Frage ist ja, Wolfi, was ist denn überhaupt auch finanziell? Also du warst, glaube ich, dieses Jahr mit Schalke, hast du das meiste gehabt und dann Hertha und Hannover mit 1 oder 2 Millionen weniger. Ja. Aber geben dir 5 Millionen mehr die Garantie, in der zweiten Liga aufzusteigen, sehe ich überhaupt nicht.
Nein, die Garantie.
Da brauchst du 20 Millionen mehr wahrscheinlich. Ne?
Aber es ist halt auch so ein Hauruck-Aufstieg mit großem wirtschaftlichem Aufwand. Ist halt jetzt nicht mehr möglich.
Genau. Und jetzt hast du eigentlich den Vorteil, dass du früher als in allen anderen in den letzten 2 Jahren weißt, du bist kein Bundesligist, aber jetzt wirkt der Verein irgendwie so ein Stück weit entscheidungsschwach. Ja. Also das ist wirklich, muss man ehrlich sagen. Möchte trotzdem an der Stelle natürlich Holstein Kiel und dem FC St. Pauli ganz herzlich zu einem jeweils verdienten Aufstieg gratulieren. Das war ganz stabil, das war trotz mancher Schwächephasen, also die beiden verdienten Aufsteiger, definitiv. Ich würde trotzdem mir gerne noch rausnehmen zu sagen, dass ich das Interview des St. Pauli-Präsidenten gestern ein bisschen befremdlich fand. Also das erste Statement, Häme gegen den Stadtrivalen von einem Verein, der sich immer ganz anderes auf die Fahnen, fand ich jetzt persönlich, da bin ich vielleicht auch ein bisschen angefasst, weil ich HSV-Fan bin.
Habe ich nicht mitbekommen.
Fand ich etwas überflüssig, auch vom Trainer nachher.
Du hast gestern
so keine Steigerungsläufe im Volkspark.
Ja, und dann hat aber der Präsident hat gesagt, er gratuliert vor allen Dingen Luis Holtby und Fiete Arp, die haben endlich einen Verein gefunden, wo man aufsteigen kann.
Ach so, okay.
Finde ich so...
Ja, aber es ist dann auch der
in so einer Feierlaune, der
Euphorie, nein, das ist doch alles völlig okay. Du kannst ja auch nach dem Derby und so, aber dann sag bitte nicht immer, dass du der ganz andere Club bist. Das ist etwas, das rutscht dir raus und das ist auch vielleicht mit ein bisschen hast du was Intus, alles gut, aber
ich sage aus neutraler
Sicht, gibt dir vielleicht auch nicht die Attitüde, dass du immer alles besser machst. Das kann man schon sagen.
Ich sage aus neutraler Sicht, es ist einfach schön, dass in Hamburg wieder Bundesliga Fußball gespielt wird.
Findest du das so?
Ja, weil Hamburg gehört auf die Karte.
Ja, klar. Und der FC St. Pauli hat es verdient, das möchte ich nochmal ganz klar sagen. Das war ein völlig verdienter Aufstieg.
Ja, absolut. Finde ich auch.
Ich freue mich drauf.
Finde ich auch. Und
Holstein Kiel, am Millerntor.
Holstein Kiel, genau dasselbe.
Erster schleswig-holsteinischer Verein, der jemals in der Bundesliga spielt. Das ist auch was ganz Besonderes.
Bundesliga-Novize. Mhm. Auch Holstein Kiel, weißt du, es lohnt sich für so Mannschaften wie den Hamburger Sportverein, nach Clubs zu gucken, die vielleicht FC Heidenheim oder Holstein Kiel heißen, weil auch die Holsteiner haben ja vor ein paar Jahren schon mal dran geklopft, ne, gegen Köln in der Relegation.
Und gegen Wolfsburg
und
auch
gegen schon mal. Wolfsburg. Das heißt, da wird einfach nachhaltige Arbeit geleistet, die einen organischen Aufbau mit sich bringt. Das geht da natürlich leichter, als es in Hamburg ist, wo halt die Erwartungshaltung eine ganz andere ist, die Wucht eine ganz andere ist. Aber es lohnt, glaube ich, da mal genauer hinzugucken und zu sagen, was wird da eigentlich an herausragender Arbeit geleistet?
Was da an Uwe Stöver geleistet hat, jetzt kommt Wehlmann wieder zurück, der war früher schon mal da. Wehlmann hat zum Beispiel HSV-Vergangenheit. Wäre das nicht auch mal einer gewesen, der da? St. Pauli holt Hauke Wahl und Carol Metz, Innenverteidiger, die hätte der HSV vielleicht auch holen können. Also da darf man schon mal hingucken. Trotzdem Kiel, ganz ehrlich, wir haben ein Tippspiel gemacht vor der Saison in der Redaktion. Ich weiß nicht, wie viele gedacht haben, dass Kiel unten reinrutscht. Was der Trainer Rapp da geleistet hat, ist ja Wahnsinn, muss man wirklich sagen. Ja. So eine Mannschaft aus Desperados, ausgemusterte bei anderen Vereinen.
Genau.
Dann holen die so einen Pischler aus Österreich und so. Also sensationell. Ja. Aber was du auch gesagt hast, stimmt natürlich. Das ist eine Stadt, die redet oder definiert sich im Sport eigentlich nur über den Handballsport, über den THW. Mhm. Da kannst du, glaube ich, auch als Holstein-Kiel ganz in Ruhe machen. Und wenn du in Hamburg oder in Schalke bist, da kommt halt bei jeder Krise irgendein Eurofighter aus der Ecke oder einer, der 80 schon gegen den Ball getreten hat. Und dann ist die ganze Wucht eine andere. Ja. Das ist auch nicht immer so einfach für die Verantwortlichen. Ja. Das muss man schon auch mal sagen. Ja.
Das wäre ein Stadionpunkt für mich. Also ich hätte Lust, dass wir
mal da nach war ich Kiel schon. Weißt du,
du warst gegen die Bayern im Pokal wahrscheinlich
ja, im Pokal
war da. Da waren minus 37 Grad.
Minus 37 Grad.
Und ich kann sagen, mir fehlt Holstein Kiel auch noch.
Echt?
Oh,
da können wir mal ein Blizzard fegte übers Stadion. Das wäre ja
vielleicht mal eine Tour nächstes Jahr für die Glanzies nach Kiel.
Das war noch zur Corona-Zeit. Kein Mensch im Stadion.
Irre, dass die das ohne Zuschauer gewonnen haben.
Es waren aber dann einige Tausend am Ende, die rund ums Stadion standen und es war schweineglatt und es war arschkalt und es hat geschneit und gehagelt und blizzert halt. Mhm. Ja, und so sind wir dann zurück da raus. Und zwar auch den Bayern war es so kalt. So, wir haben noch nicht gesprochen über den Wagner der Woche.
Ja, bitte, ab.
Der Wagner der Woche.
Ja, ich habe mich mal für die treuen Jungs entschieden. Toni Janschke, El Flacco, Patrick Herrmann,
ja.
Borussia Mönchengladbach, ja. Und rechts Fabian Klos, ja. Bielefeld-Legende. Die beiden Linken, nie für einen anderen Profiklub gespielt. Das ist außergewöhnlich in der jetzigen Zeit. Fand es auch schön, wie sie verabschiedet wurden. Da gab es dann auch selbst aus der Frankfurter Kurve, ja. Gab es da warmen Applaus. Ich glaube, dass solche Spieler so ein bisschen auch die Sehnsucht der Fans befrieden, ja. Nach Zeiten, wo du auch länger mal im Verein geblieben
dass
bist.
Dass es das noch gibt. So.
Dass es ja. Das noch gibt, ja. Genau. Flacco war sogar mal Nationalspieler. Janschke hat unter Favre ganz starken Innenverteidiger gespielt. Fußball immer da gewesen.
Da ja. Ist er zum Fußballgott.
Toni Janschke, Fußballgott. Und apropos Fußballgott, Fabian Klos, was der alles mitgemacht hat bei der Arminia, rauf und wieder runter, ja. Ja. Retten sich in der 92. Minute Halle gegen den Pfosten geschossen, ja. Hätte Bielefeld nochmal absteigen können. Ja. Hat, glaube ich, 445 Spiele, fast 170 Tore.
Ja.
Einfach geile Typen. Möchte ich mal stellvertretend dafür machen, dass du auch in schlechten Zeiten mal bei deinem Verein bleiben kannst.
Finde ich gut. Fabian Klos, der alleine dafür verantwortlich war, dass letztes Jahr das Relegationshinspiel in Wien-Wiesbaden ja. Nicht abgebrochen wurde.
Genau, genau. Ja. Einfach ein geiler Typ.
Weil er mit allen Ecken und Kanten. Beschwichtigend und beruhigend ja. Eingewirkt hat.
Der könnte sich auch hier mal hinsetzen, glaube ich. Wenn du mal wieder nicht kannst.
Sehr gerne. Fabian
Klos, mit dem würde ich gerne hier mal reden.
Man könnte auch Seppelrode könnte man auch nennen, ja, bei der ja, Eintracht, der ja, aufhört. Ja. Aber der war natürlich auch bei den Bayern oder bei Dortmund. Ja. Hier ging es mir halt um die Vereinstreue einfach mal ein
ja.
Stück weit.
Ne? Ja, schön.
Schön.
Schön, dass er auch mal so ein Zeichen setzt.
Ja.
Das ist ja die einzige Entscheidung, die noch aussteht. Wirklich ist dann Abstiegskampf in der zweiten Fußball-Bundesliga. Wehen oder Rostock. Einer direkt, einer in die Relegation.
Hansa zu Hause gegen Paderborn und Wien gegen
St. Pauli.
Feiermüde St. Paulianer, die aber noch Meister werden können. Ja, also für die geht es dann auch um
was ein bisschen. Ne?
Ja. Und Rostock muss gewinnen, weil das Torverhältnis auch schlechter ist, wenn sie nur einen Punkt holen.
Ja.
Und dann geht es gegen Münster oder gegen Regensburg. Ja. Das ist die Entscheidung, die in der dritten Liga noch offen ist.
Ja, es wird ein spannender letzter Spieltag.
Und dritte Liga warst du auch vor Ort in Duisburg. Und wenn wir das noch kurz anreißen wollen, das war nicht so schön.
Nee, das war bitter. Ich meine, wir haben auch mal hier sogar das mal thematisiert, dass es mir leid tut, um so ein, auch das ja. Ist ein großer Traditionsverein.
Ja.
Erste Bundesliga-Vizemeister, der Meiderische Spielverein. Ich hätte es jetzt gestern gar nicht so gedacht, weil es war sehr viel Häme im Stadion und der Mannschaft gegenüber, aber dass da nochmal was passiert und was mich echt so ein bisschen irritiert hat. Wir kennen ja die Bilder in Frankfurt, dann die schwarze Wand in Köln beim HSV, damals beim Abstieg Pferde auf dem Platz. Aber dass da so ein paar halbstarke, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, Ordner angreifen und denen aufs Maul hauen, auf Deutsch gesagt, und Pyro nach Menschen schmeißen. Also da stehen welche für einen Mindestlohn in so einer gelben Jacke. Mhm. Und dann kommt die Polizei mit Tränengas und dann wird natürlich die Polizei direkt wieder, ja, ja, die sind wieder schlimm. Mhm. Und dann verpissen sie sich alle da im Block in der großen Masse. Mhm. Das war einfach unwürdig, muss man ehrlich sagen. Trauriger Tag.
Mhm. Auch schade, trotz allem, dass so ein Verein dann womöglich für längere Zeit in der...
Das wird schwer. Das wird für MSV Duisburg wird ganz schwer.
Also vermisse ich jetzt schon brutal, ist für mich so immer da gewesen irgendwie und jetzt vierte Liga. Sei mal am Novemberabend irgendwie bei 5 Grad und Nieselregen irgendwo in Rödinghausen oder Lippstadt, dann weißt du, wo du... Also bei allem Respekt vor diesen Vereinen, wo du dann gelandet bist. Ne?
Ja, ist so. Ganz normale so. Jugend bei
uns. Ja, und wie viele sind abgestürzt? Guck mal, Kickers Offenbach, die erzählen auch jedes Jahr, dass sie wiederkommen wollen. Die sind auch schon seit...
Es wird immer schwieriger, weil woanders halt gute Arbeit geleistet wird, das soll man nicht vergessen, wo natürlich auch ein gewisser wirtschaftlicher Aufwand betrieben wird. Ja. Und das wird immer schwieriger für solche Clubs dann wieder zurückzukommen.
Genau, weil der große Name in so einer Spielklasse dann irgendwie auch eine Belastung ist.
Und die glauben dann alle, dass sie 2 oder 3 Stufen auf einmal überspringen können.
Genau,
so funktioniert es halt einfach nicht.
Und beim Gegner sitzen welche in der Kabine, die haben die Stollen angeschärft und sagen, das ist unser Spiel des Jahres.
Ja. So viel für heute. Das war die Ganzparade. Wenn du jetzt nichts mehr hast,
so sollte es einleiten.
Sind wir bei den Fürbitten? Die Stunde ist schon wieder rum.
Echt?
Ja, die Stunde ist rum.
Ich hab gedacht, okay.
Also, wir halten fest. 550 sind geboten fürs Hemd. Glanzparade.show@sky.de für weitere Gebote. Wir gehen jetzt in 50-Euro-Schritten hoch, wie gesagt. Also das nächste wäre 600. Nächsten Montag geht's raus. Der Pokal steht hier. Nächsten Montag spielen wir auch wieder Ball. Ne?
Buschi ist nächsten Montag. Pokal, ich darf jetzt schon mal Tschüss sagen.
Oh, ja. Buschi ist nächsten Montag. Da so das Wochenende auch stimmlich einigermaßen übersteht. Mhm. Wir sehen uns in Heidenheim wahrscheinlich. Und Timo macht hier am Wochenende alle Spieler das Tor. Ne?
Das ich wurde nicht nominiert für Heidenheim.
Aber dann darf man sagen, Timo, das darf man auch mal sagen. Ja. Ist zum ersten Mal allein verantwortlich, also als großer Head-Off für ein DFB-Pokalfinale.
So, Das ist das große Highlight. Da reden wir nächste Woche drüber. Das war die Glanzparade für diese. Danke, Thomas. Danke, Timo.
Danke, Timo. Und
bis zum nächsten. Habt eine gute Sportwoche.
Danke, danke.
Und tschüss.
Tschüss.